Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Yes, mein Name ist Dan und es ist mega witzig, weil ich war letzte Woche war ich in Bad Kreuznach, das ist so ein Ort bei uns, da habe ich auch gepredigt am Sonntag und am Samstag und da wurde ich immer vorgestellt als, das ist Daniel Georg Lutz, so mit meinem kompletten Namen, wirklich so von vorne bis hinten. Und dann hat der Pastor dort wollte so einen Witz machen und hat es immer wieder gemacht und hat dann irgendwie meinen Namen ein bisschen nicht so gut hingekriegt und dann hat er irgendwann gesagt, das ist Daniel Gregor Lutz und dann ging es immer so weiter und irgendwann war er dann einfach nur noch so, oh Mann, ich sag jetzt nur noch Dan. Also wenn du mich ansprechen willst, wenn du wissen willst, wie ich heiße, wenn du wissen willst, wie mich alle Leute nennen, dann sag einfach Dan, okay? Ist das gut? Dankeschön, ihr seid der Hammer, großartig. Also mein Name, weißt du schon, ich bin Dan, ich bin 39 Jahre alt jetzt. Ich dachte immer, Leute, die 39 sind, die sind ultra alt. Bis ich selber 39 wurde, dachte ich, nein, 39 ist noch voll jung, ey. Ich habe noch das, hab das Leben noch vor mir, ey, was da los? Also, und ja, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich habe so ein Projekt gemacht, Projekt 40. Bis ich 40 bin, will ich meinen Körper komplett gestählt haben. Ich habe noch so 7 Monate Zeit oder so. Ja, das Projekt läuft noch. Aber man muss auch sagen, ich habe mich mit meinem neuen Fahrrad zwischen den Jahren, wie sagt man in Deutsch, aufs Maul gelegt. Und dann habe ich mir eine Rippe angebrochen. Deswegen konnte ich auch keinen Sport machen. Hey, es tut mir leid. Ja, ich weiß. Gut, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von meiner Familie. Können wir das mal ganz kurz dran schmeißen? Da seht ihr auch, wie die alle aussehen. Ich habe 3 Mädels, also eigentlich 4, weil eine davon ist ja meine Frau. Und das Interessante ist, wir haben gesucht nach einem Bild, was schön von uns aussieht. Irgendwie. Aber was wir gefunden haben, ist ein Bild, wo alle drauf sind. Von der Einschulung von den Großen. Ist ganz witzig, weil es sind irgendwie immer alle weg, wenn man so ein Bild machen will. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn man mehr als ein Kind hat, als es nie, du kriegst sie nicht zusammen. Naja, das sind sie auf jeden Fall. Die Kleine ist 2 und die 2 Großen sind 9 und 7. Genau. Und meine Frau ist hübsch. Das ist gut, oder? Ja, da sagt man ja nicht das Alter, oder? Da sagt man einfach nur, sie ist hübsch. Und ich sehe cool aus. Mit einer Sonnenbrille, muss man auch sagen. Ich war der coolste Papa auf dem Schulhof dort. Ich will ganz kurz sagen, so hey, ich liebe es auf jeden Fall hier zu sein. Heute das erste Mal bei Equippers Berlin, das ist der Hammer. Ich freue mich richtig krass. Ich habe immer nur gehört von dieser Equippers Gemeinde da oben irgendwo in unserer Hauptstadt und dachte mir so, oh Mann, irgendwann bin ich auch mal da, irgendwann gucke ich mir das mal an, ist bestimmt voll cool. Und was soll ich sagen, ist voll cool. Ist richtig gut bei euch zu sein. Ich habe schon ein paar Leute von euch kennenlernen dürfen, so über die letzten paar Jahre. Die sind alle der Hammer. Ich feiere die extrem und heute habe ich schon ein paar neue Gesichter kennengelernt und es ist wirklich eine Freude. Es ist eine Freude bei euch zu sein, es ist eine Freude mit euch zusammen Equippers Familie zu sein und ich freue mich total. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und wenn es zwischendrin mal irgendwie komisch wird, dann schickt mich einfach raus, okay, dann sagt einfach nein, buh, wir wollen den anderen haben, der noch Haare hat, der jetzt demnächst kommt, der David, der ist übrigens ein Hammer-Typ, ich freue mich sehr für euch, dass ihr den bekommt, das ist einer der besten Pastoren, die wir haben und wir in Mainz mussten die den jetzt einfach veräußern, ja, um ihn nach Berlin zu schicken, in die Hauptstadt. Und ich glaube, diese Stadt braucht eine gute, große, gesunde Equippers Church, oder? Ist irgendjemand mit mir? Come on, sehr, sehr gut. Hey, ihr seid richtig gut drauf. Wir sind in einer neuen Predigtserie und ich darf euch eine kurze Einleitung da hineingeben, weil Tore hat sie letzte Woche eröffnet, aber in Mainz. Und ich glaube, ihr habt noch keine davon gehört, richtig? Okay. Sehr, sehr gut. Okay, die erste Reihe, da muss ich immer so überprüfen, ob alles richtig ist, was ich sage. Weil ihr seid auf einem anderen Rhythmus irgendwie und dann weiß ich immer nicht genau. Aber er hat gesprochen über dieses Thema, Jesus, Gefahr oder Genie? Gefahr oder Genie? Und es ist irgendwie ein bisschen krass, oder? Weil wenn du sie so denkst, so, ja, was ist denn mit diesem Jesus? Ist er wirklich eine Gefahr? War er wirklich eine Gefahr? Stellt er heute noch eine Gefahr dar überhaupt so irgendwie in dieser Welt so, wo wir in die Gesellschaft rausgucken und da sind ganz, ganz andere Sachen irgendwie unterwegs? Oder ist er ein Genie gewesen? Oder sagen wir einfach, naja, er war halt irgend so ein Lehrer, irgend so ein Rabbi irgendwie so und der hat halt so seinen Stuff gemacht irgendwie. Aber weißt du was? Ich glaube, Jesus war beides. Er war beides. Er war eine absolute Gefahr und wir finden heute ein bisschen mehr darüber raus, warum er eine Gefahr war und für was er eine Gefahr war. Und er war gleichzeitig auch ein absolutes Genie, oder? Come on. Drei Leute finden das auch, das finde ich richtig gut. Ich muss heute noch ganz kurz eine Sache sagen, und zwar, ich bin ja jetzt umgezogen, ah, das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir sind in Mainz, ja, waren wir jetzt 15 Jahre irgendwie in Mainz gewohnt und dort Kirche gebaut, Kupas gebaut. Und jetzt sind wir umgezogen vor 8 Monaten nach Dietzenbach. Und leiten dort eine Kirche, die heißt übrigens noch nicht Equippers Dietzenbach, die heißt noch Jesusgemeinde Dietzenbach. Aber 2027 werden wir Equippers Dietzenbach. Ja, das ist richtig, richtig gut. Und ja, und man muss auch dazu sagen, wenn wir bei Equippers sind, dann sagen wir eigentlich, wenn einer klatscht, klatschen alle. Das kann zu gefährlichen Situationen führen, weil irgendeiner fängt immer random an zu klatschen. Aber lasst uns diese Kultur bauen, auf jeden Fall. Come on. So, wo wollte ich hin? Ich wollte dahin zu sagen, dass in Dietzenbach die Hälfte der Kirche ist schwarz, okay? Und da geht's voll ab, ja? Irgendeiner rastet immer komplett aus und ruft so, Amen! Oder so, Halleluja! Können wir das mal ganz kurz üben? Können wir mal ganz kurz, come on, ja, aber alle zusammen. Amen, auf drei. 1, 2.
Amen!
Ah, sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal auf 3, Halleluja, okay? 1, 2.
Halleluja!
Ah, ich fühle mich wie zu Hause, sehr, sehr gut. Ihr dürft es gerne die ganze Zeit machen, ich habe überhaupt nichts dagegen, ganz ehrlich, da fühle ich mich nur noch besser. Und je mehr Response ihr gebt, desto besser predige ich, okay? Halleluja! Oder auch so, come on, man! Oder preach it then! Oder sowas in der Art. Lass dich gerne bei deinem Nachbarn inspirieren davon. Okay, sehr gut. Ich wollte aber eigentlich eine Einleitung machen in die Predigtserie, oder? Da waren wir stehen geblieben. Also, Jesus Gefahr oder Genie? Ich sage beides. Weißt du was? Weil Jesus ist eine Gefahr, weil Jesus erhebt eine vollkommene Herrschaft über unser Leben, ohne dass wir eine Konkurrenz da drin haben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und das ist ganz ehrlich, wenn du das erste Mal hörst, dann ist es sehr, sehr gefährlich. So was, dieser Jesus, er will mein ganzes Leben haben, nicht nur diesen einen Teil am Samstagabend um 17.45 Uhr oder sowas, sondern er will das ganze Leben haben. Wow, das ist gefährlich für mich. Oder er will nicht nur Spiritualität anbieten, sondern er will der exklusive Herr deines Lebens sein. Das will Jesus sein. Er hebt Anspruch darauf. Er will nicht nur religiöse Fassaden und moralische Selbstgerechtigkeit haben. Er will das niederreißen. Und da sprechen wir vielleicht heute ein bisschen darüber, ja? Er will radikale Umkehr von uns. Er fordert uns dazu auf, dass wir umdenken und dass wir eine komplette Lebensausrichtung auf ihn anstreben. Das ist heftig, oder? Also ich bin mir sicher, das ist für Berlin super heftig. Hier gibt es echt viele verrückte Leute, habe ich gesehen auf der Straße, als wir hergefahren sind vom Flughafen. Und er beansprucht sogar, dass er die beste und größte Beziehung ist in unserem Leben. Und dass er eine Priorität bekommt in unserem Leben. Heftig. Außerdem ist er auch ein Genie. Das finde ich auch richtig gut, weil Genies sind revolutionär und er ist sogar, manchmal sind Genies ketzerisch sogar unterwegs. Kennt ihr diesen Martin Luther? Vor 500 Jahren hat er, die ganze katholische Kirche hat gesagt, so, oh, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Letztlich war er ein Genie in dem, was er losgetreten hat. Und er hat die Kirche davon befreit, dass jeder irgendwie so Ablassbriefe kaufen musste und so weiter, um in den Himmel zu kommen. Das war der Hammer, das ist heftig. Genies sind originell, sie betrachten die Welt aus einer völlig neuen Perspektive. Und ich finde, das ist genial. Und Tore hat so ein paar Beispiele gemacht, irgendwie über, hier, wie heißt der Typ nochmal, Elon Musk, Tesla. Der hat irgendwie gesagt, ich baue ein Elektroauto und alle haben gesagt, du schaffst es nicht. Es gibt kein Auto, das nur elektrisch funktioniert. Und er hat gesagt, doch, ich mache das. Und er wird heutzutage als Genie sozusagen bezeichnet. Oder solche Leute, die irgendwie eine Glühbirne erfunden haben oder sowas. Die haben das komplette Ding umgedreht. Guck mal, früher gab es nur Licht, wenn du Feuer hattest. Auf einmal gab es Licht, wenn du Elektrizität hattest. Da mussten sie erstmal alle Häuser umbauen auf Elektrizität und so weiter. Aber ey, schau mal, kein Lagerfeuer im Raum, oder? Außerdem wäre das in Deutschland auch mit unseren Brandschutzvorgaben nicht möglich. Das ist der Endgegner in Deutschland auf jeden Fall. Genies sind extremistisch, sie opfern alles für ihre Leidenschaft. Und im Gegenteil zu anderen Genies ist das Genie, das Jesus mitbringt, ein Genie, das sich vervielfältigen lässt. Ich finde es total interessant, weil egal wie sehr du einem menschlichen Genie irgendwie hinterhergehst und versuchst, ihn nachzuahmen, du wirst wahrscheinlich nicht dasselbe Genie werden wie dieser Mensch, oder? Irgendwie, du kannst versuchen, der allerbeste Schachspieler zu werden, wie Magnus Carlsen oder sowas. Aber du wirst wahrscheinlich nicht dasselbe Genie, weil du einfach nicht dieselben Einfälle hast, dieselben Gedankengänge und so weiter und so fort. Aber bei Jesus ist es so, sein Genie, der Geist, der auf ihm liegt, er lässt sich multiplizieren. Das ist der Heilige Geist, den er hat. Und das ist doch krass, oder? Das ist genial. Das ist das Genialste, was ich bis jetzt gehört habe, ehrlich gesagt, auf dieser ganzen Welt. Seine Genialität ist ansteckend und übertragbar. Und wenn man sein Herz auf Jesus ausrichtet, dann beginnt eine Transformation fast mühelos. Das ist das Schöne. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, dann müssen wir manchmal gar nicht viel dafür tun, damit eine Transformation, eine Änderung unserer Motive stattfindet. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Veränderung und Transformation. Transformation ist viel tiefer gehend. Das bedeutet, die Motive ändern sich in uns. Die Motivationen, die tiefer zugrunde liegenden. Und Jesus will uns zurückbringen zu dem Gott, zu dem, wie Gott uns ursprünglich einmal gedacht hat. Das ist der Hammer, oder? Okay, und hier der letzte Punkt von dieser Einleitung zur Einleitung ist quasi, Jesus zeigt einen neuen Weg, Mensch zu sein. Und das wollen wir uns heute ganz genau anschauen, was das bedeutet. Weil davor, bevor Jesus kam, gab es eine Art und Weise, vor allem bei den Juden, Mensch zu sein. Und er kommt und er zeigt eine komplett andere Seite, wie man Mensch sein kann. Das ist Hammer, oder? Hat irgendjemand Bock darauf? Halleluja! Amen! Okay. Ihr dürft gerne, lasst es ruhig raus. Stört mich gar nicht. Ist gut, okay. Wir gehen mal ganz kurz rein. Weißt du, das Erste, was ich sagen will, ist, Jesus will, dass du unabhängig von deinen Umständen ein großes Leben hast. Unabhängig von deinen Umständen, unabhängig von deiner jetzigen Situation oder von deiner vorherigen Situation. Er will, dass du ein großes Leben hast. Schau mal deinen Nachbarn an mit einem riesengroßen Smile im Gesicht und sag ihm, Jesus will ein großes Leben für dich. Mit ein bisschen mehr Überzeugung bitte. Ah, genau. Er will, dass dein Leben gelingt. Er will, dass dein Leben aufblüht. Er will, dass du jede Faser deiner Bestimmung, jede Faser deiner Berufung erlebst. Er will, dass das Potenzial, was dir in dir steckt, dass das rauskommt. Dass du wirklich die Person bist und wirst, die er sich ausgedacht hat. Das ist, was er für dich will. Er will, dass du ein großes Leben hast. Ein richtig großes Leben. Und allein das, wenn ich das so erzähle, ist es schon für manche Leute von uns voll schwierig so. Was? Das ist schon schwierig irgendwie. Weil vielleicht bist du ganz anders geprägt worden. Vielleicht haben dir Leute was ganz anderes gesagt in dein Leben hinein. Vielleicht bist du aufgezogen worden von Leuten, die gesagt haben, hey, weißt du was, du wirst es nie zu etwas bringen. Du hast es nicht drauf. Du bist lernbehindert oder was auch immer. Weißt du, mir wurde erzählt, ich habe ADHS und es wird ganz schlimm in meinem Leben. Und trust me, es war auch manchmal schlimm, aber heute ist es meine Superpower. Ich denke mir so, das ist das Beste, was es gibt in der Position, in die ich jetzt bin. Das ist total geil. Wenn ich auf der Bühne stehe und so mit der Band irgendwelche Sachen mache, dann kann ich ganz genau die Gesichter sehen und gleichzeitig überlegen, was ich predige und gleichzeitig höre ich, was sie da hinten machen und sich verspielen und so weiter. Kann gleichzeitig noch mit meiner Hand irgendwelche Zeichen geben, dass sie genau das machen, was ich will. Dann höre ich, dass sie es nicht machen, dann muss ich mich umdrehen und so weiter und so fort. Aber ADHS ist meine Superpower geworden. Das ist fantastisch. Und ich weiß nicht, was dir gesagt wurde in deinem Leben. Aber für manche von uns ist selbst das schon hart zu verstehen, dass Gott einen Plan für dich hat und dass er will, dass du in diesen Plan hineinkommst, dass deine Größe, die er in dich hineingelegt hat, zum Vorschein kommt. Ich will dir einfach sagen, hey, Gott sieht mehr in dir. Und das Problem ist aber, wenn wir in Herausforderungen sind, wenn wir nicht sehen, dass unser Leben groß ist, oder in Situationen stehen, die irgendwie herausfordernd sind, dann fallen wir ganz leicht in eine Opferrolle. Ich habe letztens so ein Reel gesehen, so ein Berlin-Reel von so einem S-Bahn-Fahrer. Das war dann so auf Berliner Schnauze. Und dann hat er so gesagt, es war so in diesem Sendung mit der Maus-Style. Ja? Und dann hat er so gesagt, ich bin der Herbert, ich fahre hier die S-Bahn. Und dann hat er so gesagt, das sind meine Kunden hier, alle Opfer. Und dann hat er auch irgendwie so weitergeredet, ich dachte mir so, alle Opfer. Ich habe übrigens, sorry, dass ich das jetzt erzählen muss, die Zeit hole ich nachher bestimmt wieder auf oder nicht. Aber meine Berlin-Experience hat schon angefangen im Flugzeug, bevor wir losgeflogen sind. Es war so genial. Ich sitze da so und wir mussten so auf einen anderen Flieger warten, der irgendwie ein paar Leute mit reinbringt, die halt den Anschluss jetzt nach Berlin genommen haben. Und dann mussten wir halt warten, Viertelstunde länger oder sowas. Und alle, es war super heiß im Flugzeug, alle waren so ein bisschen gestresst. Und dann kommen die Leute rein, die zu spät kamen, ja. Und der Erste kommt so rein und sucht wahrscheinlich gerade so auf seinem Handy so, oh Mann, ey, wo ist denn mein Platz? Wo sitze ich und so weiter? Und dann ruft einer von hinten so rein so, ey, hör auf, an Handy rumzuspielen und setz dich endlich hin. Und ich dachte mir so, Alter, okay, sind gut drauf, die Leute. Und dann hat seine Frau so irgendwie gesagt, so, jetzt lass den doch. Und der so, nee, siehst du doch, der hält den ganzen Betrieb auf hier. Das war ein peinlicher Moment für alle an Bord. Ja, aber er hat sich nicht geschämt, glaube ich, dafür. Naja, egal. Ich wollte eigentlich predigen, gell? Und dann ganz, immer diese Berlin-Geschichten jetzt auf einmal. Ich bin das erste Mal so richtig in Berlin, habe ich festgestellt, so mit vollem Bewusstsein und schon 2, 3 Geschichten erlebt. Wahnsinn. Okay, also das Problem ist, dass wir in eine Opferrolle fallen. Das Problem ist, dass wir unfähig werden zu handeln, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, und ich meine, schwierige Situationen, die können ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass eine Tragödie in deiner Familie passiert. Es kann sein, dass du eine Krankheit hast. Es kann sein, dass dein Job wegfällt irgendwie. Es kann sein, dass deine Wohnung gekündigt wird. Es kann sogar eine positive Veränderung irgendwie sein, dass du in eine neue Wohnung ziehst oder sowas. All diese Krisen, die es da gibt. Und voll schnell fallen wir in so eine Opferhaltung rein. Wir werden unfähig zu handeln. Und wir geben manchmal anderen die Schuld dann daran. Oder irgendwie an den Umständen. Und manchmal ist es auch sogar so. Aber voll häufig werden wir halt dann einfach so nicht handlungsfähig. Wir machen dann nicht mehr viel. Und ich habe mich so gefragt, muss das sein? Muss das sein, dass das so ist? Müssen wir so hilflos sein irgendwie? Und ich habe mal in der Seelsorge, habe ich mal eine Sache gelernt. Ich hatte auch mal Seelsorge. Übrigens, Seelsorge ist für jeden. Nicht nur für ganz kaputte Leute. Ist auch, wir sind alle kaputt, oder? Wer ist mit mir kaputt?
Hammer,
vielen Dank. Ich habe was gelernt in der Seelsorge und zwar, es sind so 3 Punkte sozusagen. Erstens, Leiden ist leichter als Handeln. Leiden ist leichter als Handeln. Es ist viel einfacher zu leiden, anstatt zu sagen, ich handle jetzt. Ich gehe in Aktion. Das zweite ist, Verzweifeln ist leichter als Glauben. Es ist viel einfacher zu sagen, oh nein, das ist alles so schlimm. Ich komme nie wieder hier raus. Wie soll ich das alles nur schaffen? Es ist viel einfacher, als zu sagen, weißt du was, mein Gott hat einen Plan. Und er hat die Sache unter Kontrolle. Und das dritte ist, aber Glaube führt zu Handeln. Glaube führt zu Handeln. Nein, nicht aber Glaube führt zu Handeln, sondern aber Glaube führt zu Handeln. Und die Frage ist, wie handeln wir? Was wollen wir tun? Und darüber will ich heute ein bisschen sprechen. Okay, wir kommen zu meinem ersten Punkt. Das war erstmal die Einleitung sozusagen von der Predigtserie, dann die Einleitung zur Einleitung und dann die Einleitung zu meiner Predigt mit vielen Jokes für Berlin. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Und mein erster Punkt heißt, Jesus gibt Freiheit durch höhere Maxime. Jetzt denkst du dir vielleicht, Maxime, was ist das? Hat das was mit Marxismus zu tun oder so? Irgendwie, hat das irgendwas mit, keine Ahnung, Max Mutzke zu tun oder so? Nein, nein. Das ist etwas anderes und ich will dir ganz kurz sagen, die Definition von Maxime. Maxime, merkst du vielleicht schon, ist etwas Höheres. Die Maxime bezeichnet nach heutigem Verständnis die oberste persönliche Lebensregel beziehungsweise einen persönlichen Grundsatz des Wollens und Handelns. Einen persönlichen Grundsatz des Wollens und Handelns. Nach dieser Maxime richte ich mein Leben aus zum Beispiel. Oder so will ich in der und der Situation handeln. Das ist meine Maxime. Daran will ich mich halten. Man könnte auch sagen, es sind Standards, die wir uns irgendwie auferlegen. Oder wir könnten sagen, das sind Werte, die wir leben wollen. Ist das gut? Ja. Hammer. Sehr, sehr gut. Bei Maxime gab es jetzt nicht so viel Arm, aber ist auch okay. Es hat sich sehr wissenschaftlich angehört. Weißt du, das Krasse ist, Jesus zeigt uns immer wieder einen Lebensstil, der weit, weit über dem damaligen und auch über dem heutigen Lebensstil irgendwie so rumwabert. Das ist richtig, richtig heftig. Er hat höhere Standards als die Leute früher. Er hat auch höhere Standards, als wir heute haben. Er hat höhere Maxime, als die wir heute haben. Es gibt so viele Beispiele, die er erzählt, Gleichnisse nennt man die auch in der Kirche, die so weit von dem entfernt sind, von dem, was in unserer Realität oder was die Gesellschaft an sich so denkt und wie sie handelt. Die sind so viel höher. Und Jesus ist genial, weil er eben mit den moralischen Vorstellungen der Welt bricht. Er bricht mit den moralischen Vorstellungen der Welt. Er macht sie kaputt und sagt, weißt du was, ich habe was Höheres für euch. Ich habe höhere Maxime. Ist das nicht krass? Es ist, finde ich, schon ein bisschen frustrierend, weil das hört sich so nach Arbeit an, oder? Irgendwie so, oh Mann, noch mehr anstrengen oder sowas. Aber wait a bit, wir gehen da gleich rein. Jesus hat einen radikalen anderen Ansatz, Mensch zu sein. Heftig, oder? Und jetzt denkst du vielleicht, ja, jetzt erzähl doch endlich was. Ja, machen wir jetzt, okay? Zum Beispiel in der Bergpredigt. Bergpredigt ist eine fantastische Predigt, die Jesus gehalten hat. Da war er mit ganz, ganz vielen Leuten. Und in dieser Bergpredigt, die steht zum Beispiel in Matthäus, dort können wir ein paar Sachen sehen, wo wir die Maxime sozusagen abspüren können von Jesus, die er uns gibt. Und zwar, du kennst sie wahrscheinlich schon, aber wir gehen einmal ganz kurz rein. Zum Beispiel sagt er einmal dieses Prinzip aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das bedeutet, was du mir tust, das kann ich dir auch zurücktun, das löst er auf. Er sagt, das gilt nicht mehr. Meine Maxime ist höher als das. Ich will nicht mehr, dass ihr euch quasi gegenseitig kaputt macht und dass das Recht für Recht vergolten wird, sondern ich will, dass ihr euch anders verhaltet. Meine Maxime ist höher als das. Und wir gehen mal ganz kurz rein, Matthäus 5, 38, dort steht, man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, wer jemand am Auge verletzt, soll selbst am Auge verletzt werden und wer einem anderen einen Zahn ausschlägt, der soll selbst einen Zahn einbüßen. Und er sagt, weißt du was, das gilt nicht mehr. Vergib dieser Person. Richtig heftig, oder? Dann nächste Bibelstelle, halt die andere Wange hin, vielleicht hast du das schon mal gehört. Jesus sagt so, hey, wenn dich einer links schlägt, dann halt auch noch rechts hin. Und lass dich da auch noch schlagen. Und du denkst dir nur so, was, das ist doch super unlogisch. Aber Jesus sagt, weißt du was, nein, meine Maxime ist höher. Und was er damit sagt, und ich weiß nicht, vielleicht hat Tore das hier auch gepredigt, er sagt, du hast immer Handlungsspielraum. Du musst nicht einfach akzeptieren, dass dich jemand haut, sondern du hast immer Handlungsspielraum. Selbst wenn dich jemand auf die eine Backe haut, dann sag einfach, ja, jetzt mach doch noch die andere. Das kannst du machen hier, Matthäus 5, 39. Da steht, ich aber sage euch, wehrt euch nicht, wenn jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Oder die nächste Bibelstelle. Wenn jemand dir dein Hemd abnehmen will, dann gib ihm auch deinen Mantel noch mit dazu. Und dann denkst du, das ist doch wieder super, super unlogisch. Aber ich will dir nochmal sagen, Jesus hat höhere Standards, hat höhere Maxime als die wir haben. Er sieht Menschsein ganz anders als wir. Er sagt nicht nur dies für das, sondern nein, so geht das. Das ist, wie wir leben wollen. Das ist, wie ich leben will. Das ist das, was ich euch sage. Matthäus 45, da steht, wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Was? Das ist krass, oder? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das ist doch irgendwie heftig. Nächste Bibelstelle, immer noch in der Bergpredigt. Matthäus 5, 41, wenn jemand von euch verlangt, eine Weile weit mit ihm zu gehen, dann geht 2 Meilen mit ihm. Wenn jemand, und damals durften die Römer sagen, hey, du kommst jetzt einfach mit mir mit und du trägst jetzt meinen Kram für eine Meile und dann Jesus sagt einfach, hey, wenn du schon mitgehst, dann trag ihm doch noch gerade eine Meile weiter das Zeug mit. Und das macht etwas mit Menschen. Und er sagt, weißt du was, meine Maxime ist höher. Wir gehen immer wieder darauf zurück, okay, die letzte Bibelstelle, ihr habt es verstanden mittlerweile, gell? Ihr seid ja schlau, auf jeden Fall. Das letzte ist sogar, und ich finde, es ist eins der heftigsten, Matthäus 5, 44, da steht, aber ich sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Selbst da, er sagt, weißt du was? Selbst deine Feinde, selbst die, liebe sie. Das ist ein anderes Maß an Menschlichkeit, oder? Oder was heißt Menschlichkeit? Ein anderes Maß an Menschsein, Menschleben, oder? Das ist heftig, das ist crazy. Und dann sind da noch ganz viele andere Bibelstellen, die wir sehen können. Zum Beispiel heißt es oft in der Bibel, wir sollen großzügig sein zu vergeben. Oder auch nicht Angst davor haben, von Geld bestimmt zu sein. Beziehungsweise, dass wir keine Angst haben, von Geld bestimmt zu sein. Oder zuerst nach Gottes Reich suchen. All diese Dinge stehen auch da drin. Es ist alles ein viel höheres Ding irgendwie. Checkt ihr, was ich meine? Das ist einfach, das ist heftiger. Das ist irgendwie ein ganz anderes Ding. Ich merke, der Raum ist ein bisschen leise geworden. Ich muss in ein Zeugnis gehen. Ich will euch ein Zeugnis erzählen. Vielleicht weckt dich das ein bisschen auf. Und zwar, ich finde es super krass. Wir haben, auch ich, als ich Christ geworden bin, vor 15 Jahren jetzt, genau, hat sich in meinem Leben super viel verändert. Und ich habe gedacht, ey, weißt du was, diese Maxime von Jesus, ich will sie auch leben. Zum Beispiel, großzügig zu sein. Und ganz ehrlich, ich versuche immer großzügig zu sein. Ich lade immer alles und jeden irgendwie ein, wenn wir irgendwo essen gehen. Mein Bankkonto sieht deswegen manchmal ein bisschen schwierig aus und so weiter. Aber weißt du was, ich gemerkt habe, wenn ich großzügig bin, dann ist Gott auch gut zu mir und großzügig zu mir. Wow. Das ist super, super krass. Ja, wow, hast du gesagt? Du weißt doch noch gar nicht, was passiert ist. Pass auf. Du weißt es? Habe ich schon mal erzählt? Okay, gut. Also pass auf. Vor einigen Jahren, da hatte ich Schulden bei einem Schuldner, so sagt man das ja, und zwar waren es 12.000 Euro. Ist nicht wenig Geld, oder? Und ich habe Gott gefragt, hey, was soll ich damit machen? Weil das bedrückt mich, das ist heftig für mich. Wir waren schon verheiratet und ich habe diese Schulden mit in die Ehe gebracht, keine gute Idee. Aber es war nun mal so. Und weißt du was? Ich will die Maxime von Jesus leben. Und er hat dann zu mir gesagt, ich habe gefragt, was soll ich machen, um diese Last wegzukriegen? Und weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Geh hin und frag, ob deine Schuld erlassen werden kann. Ich habe dann nochmal gefragt, so, okay, ich weiß nicht, ob du das ganz genau verstanden hast, also wir leben ja in Deutschland und so weiter und so fort und also was soll ich tun? Und er sagt, hey, weißt du was, frag, ob es dir erlassen werden kann. Und was ich gemacht habe ist, ich bin zu diesem Schuldner gegangen und habe gesagt, hey, kannst du es mir erlassen? Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber der hat gesagt, ja. Okay. Hat mich noch nie jemand gefragt, aber ja. Und das Krasse ist, ich habe am nächsten Tag 750 Euro von ihm geschenkt bekommen. Und weißt du was? Ich glaube, die Maxime, die Gott uns gibt, sie segnen uns so sehr. Und manchmal sind wir an einer Stelle, folgen wir genau diesen Dingen und an anderer Stelle bekommen wir so einen krassen Segen daraus. Das ist so heftig, oder? Das ist so heftig. Da ist ein großes Leben und das ist krass. Jesus will dieses große Leben für dich. Und dieses große Leben ist ganz oft auch einfach diese innerliche Freiheit. Dieser Punkt heißt ja, wie heißt der Punkt? Könnt ihr den nochmal kurz anmachen? Da muss ich jetzt nicht hochscrollen. Mach nochmal den Punkt. Den Punkt. Ich scroll kurz hoch. Ah, okay. Sehr gut. Jesus gibt Freiheit durch höhere Maxime. Jetzt denkst du dir, was ist jetzt mit dieser Freiheit? Dadurch, dass wir diese höheren Standards haben, diese höheren Maxime haben, denen folgen, werden wir frei in Dingen. Mann, ich bin frei geworden von Schulden. Ich bin frei geworden von so vielen anderen Dingen. Ich bin frei geworden von Süchten, von Druck, weil Gott mich dahin gezogen hat, weil ich diese Dinge leben wollte. Und es macht mich frei. Guck mal, da ist ein großes Leben, was auf dich wartet, weil Menschen werden auch innerlich frei, wenn sie diese Maxime halten. Das ist super, super krass. Zum Beispiel Jesus am Kreuz selbst. Er sagt, Herr, vergib ihnen, die mich aufgehangen haben und mich abgespießt haben. Abgespießt ist ein deutsches Wort. Angespießt ist auch kein deutsches Wort. Aufgespießt haben, ja, das nehmen wir. Und er sagt sogar da, er ist so frei, dass er sagt, weißt du was, Jesus, Herr, vergib ihnen. Vergib ihnen, da ist eine viel höhere Maxime als das. Wir würden sagen, verflucht die, wirf die in die Hölle. Er sagt, vergib ihnen. Das ist heftig. Die äußeren Umstände sind ein grausamer Tod am Kreuz. Ich weiß nicht, wie deine äußeren Umstände gerade sind, aber weißt du was? Jesus will, dass du frei wirst davon. Vor allem durch eine Änderung der inneren Haltung. Die äußeren Umstände sind grausamer Tod am Kreuz. Die innere Realität ist Liebe, Vergebung und völlige Freiheit. Das ist, was Jesus hat. Oder? Nächste Stelle, jetzt, wir müssen ein bisschen Gas geben, I'm sorry. Stephanus ist einer von den Jüngern gewesen. Er wird hingerichtet und was aufgezeichnet ist, was er sagt, ist, Herr, rechne ihnen nicht die Sünde an. Das ist so heftig. Die äußeren Umstände sind Tod durch Steinigung und die innere Realität ist Frieden, Vergebung und ein Blick auf Jesus Christus. Ist es nicht heftig? Okay, nächste Stelle. Sorry, wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt. Selbst als sie im Gefängnis sitzen, Paulus und Silas, sie sind so frei, dass sie anfangen, im Gefängnis Lobpreis zu machen. Da ist eine innere Freiheit, weil wir haben höhere Maxime. Wir glauben an etwas Höheres. Wir wissen, dass Jesus etwas mehr für uns hat, aber auch etwas anders für uns sieht. Und die äußeren Umstände sind Gefängnis, Schmerzen und Ungerechtigkeit, aber die innere Realität ist Freude, Frieden und Anbetung. Ist es nicht der Hammer? Das ist krass. Man könnte sozusagen sagen, innere Freiheit ist wichtiger als äußere Rechte. Das ist heftig. Das ist heftig, das ist nicht einfach. Aber das ist krass, was Jesus macht. Guck mal, selbst zu den Sklaven spricht er. spricht Gott etwas. In Epheser 6, 5 bis 8 steht, ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen, achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur um euren Herrn zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch viel mehr als Sklaven, die Christus gehören und von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Das ist so krass, sogar zu den Sklaven, die ihr ganzes Leben lang arbeiten mussten, nichts dafür bekommen haben, sagt er, weißt du was, du sollst eine innere Haltung haben, eine innere Maxime haben, dass du frei wirst, egal in welchen Umständen. Das ist heftig und ich glaube, heute Abend, heute Nachmittag sind Menschen hier, deren äußere Umstände sagen, weißt du was, du solltest unfrei sein, aber da ist ein Gott, der sagt zu dir, ich will dich frei machen, egal in welcher Situation du stehst. Spüre, lebe, handle nach der Größe, die Gott in dich hineinspricht. Und noch ein letzter Vers zu diesem Punkt, Johannes 8, 31, dort steht, Jesus sagt zu den Menschen, die nun an ihn glauben, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, nach meinen Maximen sozusagen richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch was? Frei machen. Dieser Jesus ist krass, oder? Er ist schon ein bisschen Genie. Er ist schon ein bisschen gefährlich, oder? Hammer, ich feier's total. Jesus' Ansatz ist radikal anders, weil er liebt Liebe, Demut und Vergebung und dienende Haltung über Regelbefolgung stellt. Innere Freiheit und Herzensveränderung sind wichtiger als äußere Perfektion. Oh, ich liebe unseren Gott. Er ist so gut. Okay, gehen wir in den nächsten Punkt. Okay, seid ihr bereit? Hammer, ihr seid so gut drauf. Jesus war eine Gefahr für Religiosität. Wir haben gerade eben ein bisschen über das Genie gesprochen und auch über die Gefahr. Jetzt gehen wir in einen anderen Punkt hinein und zwar, Jesus will Religiosität komplett konfrontieren. Und ich finde es total geil und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen diese Genialität von Jesus noch viel mehr. Und zwar sagt er, weißt du was, hier sind diese Maxime, aber du kannst diese Maxime nur dann leben, wenn du nicht da heraus Religiosität lebst. Du darfst nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Du darfst nicht auch auf einmal zu einem regelversessenen Typ werden, der alle anderen anklagt, wenn sie es nicht selbst auch machen und irgendwie ganz komisch unterwegs ist. Und wir kennen alle solche Menschen. Das sind die Leute, die am Fenster stehen, wenn da unten jemand parkt und falsch geparkt hat. Und dann rufen sie den Ordnungsamt an und sagen, da unten hat jemand falsch geparkt, so ungefähr. Und du denkst dir nur so, was sind das für Menschen? Ich hoffe, hier ist keiner von denen da, nicht in dieser Kirche. Und damals gab es auch schon so Leute und die nannten sich Pharisäer. Die haben das Gesetz in- und auswendig gekannt. Und die haben jeden outgecalled, wie sagt man das auf Deutsch? Bloßgestellt, dankeschön. Die haben jeden bloßgestellt, der irgendwie das Gesetz übertreten hat. Und haben gesagt so, nee, hat Gott nicht gesagt, dass wir das und das tun sollen? Und schau mal, das ist das Interessante. Wir haben diese hohen Maxime von Jesus bekommen. Wir haben irgendwie diese Werte bekommen von Jesus. Und wir versuchen sie zu halten. Und wie schnell fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd und sagen, ja, aber wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Regel nicht halte und jenes nicht tue, dann liebt mich Gott auf einmal nicht mehr. Und Jesus ist so genial, weil er gibt uns das und gleichzeitig konfrontiert er super hart die Leute, die eben genauso sind, gesetzlich sind, religiös sind. Und da gehen wir mal ganz kurz rein, okay? Jesus konfrontiert diese Leute auf eine geniale Weise. Er heilt zum Beispiel einen Mann mit einer verkrüppelten Hand in Matthäus 12, 9 bis 12. Da steht, damit ging er hinüber in die Synagoge, wo er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand bemerkte. Die Pharisäer fragten Jesus, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen? Also es war gerade Sabbat an dem Tag, so wie heute sozusagen. Sie hofften natürlich, dass er Ja sagen würde, damit sie einen Grund hatten, ihn anzuzeigen. Also jetzt stellen wir mal eine Falle. Der wird es bestimmt, jetzt geht er uns auf den Leim sozusagen. Und er antwortet, wenn ihr nur ein einziges Schaf hättet und es fiele am Sabbat in einen Brunnen, würdet ihr nicht alles daran setzen, es herauszuziehen? Ganz bestimmt, sagt er. Wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Daher ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und er konfrontiert diese knallharte Religiosität von diesen Pharisäern, weil sie kein Mitgefühl und keine Menschlichkeit haben, aber Gesetzlichkeit leben. So krass. Sie sagen, ja, weißt du was? Lass den doch lieber sterben. Lass das Schaf doch lieber sterben. Lass doch den Krüppel lieber Krüppel sein. Sorry für das Wort. Lass doch den, wie sagt man das richtig? Eingeschränkten lieber eingeschränkt sein oder sowas in der Art. Aber da ist kein Mitgefühl. Da ist viel mehr das Wollen zum Gesetz halten, als dass es Menschen wirklich besser geht. Das ist krass. Und Jesus konfrontiert es einfach und sagt so, nein, so machen wir das nicht. Ich habe diese Maxime, aber weißt du was, wenn jemand meine Hilfe braucht, dann werde ich immer danach handeln und zu dem gehen, der meine Hilfe braucht. Ich finde es so genial und es ist auch was, was wir uns merken dürfen und können. Unser Gott ist kein Gott der Regeln, sondern unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Ja, genau, so sieht's aus. Weil wir neigen dazu, Regeln oder auch Traditionen höher zu achten, als das, was Jesus von uns will. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich finde es super, super krass. Religiosität ist es auch auf Dingen zu beharren und zum Beispiel zu sagen, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Warum sollte sich das ändern? Irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie irgendwelche Flyer habt oder sowas in der Kirche, nicht in dieser Kirche, ja, aber in anderen Kirchen, da sehe ich so Flyer, die haben wir ja schon immer gemacht. Und dann sagst du vielleicht so, ja, wir könnten das aber auch auf einen Beamer tun oder sowas oder Instagram oder sowas. Und so, nee, warum? Wir haben das doch schon immer so gemacht. Und es ändert sich nichts irgendwie. Das ist total krass. Und es gilt für uns selbst, wie auch für Kirchen. Wir wollen in Veränderung hineingehen. Wir müssen in Veränderung hineingehen. Weil wir neigen dazu, in dieser Religiosität zu verharren. In dieser traditionalistischen Haltung zu verharren. Und zu sagen, weißt du was? Ich will das gar nicht. Ich will gar keine Veränderung und so weiter. Ich will gerne genauso bleiben, wie ich bin. Aber ich gebe dir eine andere Antwort. Was wir in der Bibel sehen, in den Psalmen sehen, da gibt es 3 verschiedene Psalmen, wo es heißt, singt dem Herrn ein neues Lied. Ha, ich liebe das so sehr. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ich finde es interessant, dass es ganz viele Kirchen gibt, auch in Deutschland, die singen immer schon dieselben Lieder. Ich war letztens in einer Kirche und die haben gesagt, hey, voll geil, dass du da bist, wir haben hier dieses neue Lied. Und dann war das so ein Lied, das ist einfach so 15 Jahre alt gewesen oder sowas. Und ich dachte mir so, ey, als ich Christ geworden bin, da war das schon fast alt irgendwie so. Auf jeden Fall war das aus dem Jahr, wo ich Christ geworden bin. Und ich dachte mir, das ist doch kein neues Lied, das ist ein altes Lied. Und dann dachte ich mir auch so, ja, warum ist das so? Und ich habe mal eine sehr gute Antwort darüber gehört, warum Kirchen immer dieselben alten Lieder spielen. Weil häufig ist es so, dass Menschen da sind, die hatten mal mit dem einen oder anderen bestimmten Lied eine krasse Gotteserfahrung. Und sie versuchen immer wieder, diese Gotteserfahrung neu zu erleben. In demselben alten Lied. Und sie machen es so lang, bis es klappt. Aber weißt du was? Es klappt nicht. Weil Gott ist ein Gott der Erneuerung. Und in der Bibel heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, nicht umsonst. Weil Gott will sprechen in das Neue hinein. Nicht ins Religiöse hinein, nicht in die Tradition hinein, sondern in das Neue hinein. Und ich glaube, auch wir als Kirchen, wir sollten uns ausstrecken nach der Veränderung, nach dem, wo Gott als nächstes hin will. Nicht, wo er schon einmal war. Lass uns ihn suchen in dem, was er neu für uns hat. Wenn wir Dinge haben, auch vor allem in unseren Kirchen, die wir irgendwie in den 70ern oder in den 90ern gemacht haben. Und damals haben die super funktioniert. Aber jetzt funktionieren sie auf einmal nicht mehr. Weißt du, was wir dann machen müssen? Wir müssen sie verändern. Und wir sollten nicht religiös sein bei diesen Dingen. Wir sollten nicht sagen, ja, haben wir doch schon immer so gemacht. Wir sollten sagen, ja, ey, weißt du was? Wir singen dem Herrn ein neues Lied. Wir machen einen neuen Flyer. Wir streichen den Raum schwarz. Oder die Decke oder was auch immer ihr gemacht habt. Aber wir gehen in diese Veränderung hinein. Und ich finde es so gut. Ich höre ab und zu, was hier passiert. Und ich finde es so gut, dass ihr eine Kirche seid, die in Veränderung hineingeht. Die nicht davor zurückschreckt. Und genauso müssen wir das auch als Menschen sehen. Wir wollen nicht vor Veränderung zurückschrecken. Wir wollen nicht in Religiosität zurückfallen. Wir wollen nicht in Stillstand verharren, sondern wir wollen weitergehen, oder? Wir wollen weitergehen. Und wir wollen auch nicht da stehen bleiben. Weil man ist so schnell da angelangt. Wir sind nicht, und das ist vielleicht die beste Definition davon, finde ich, immer wenn ich Leuten, die neu im Glauben sind, dann versuche ich es so zu erklären. Religiosität sagt, ich bin treu, zum Beispiel zu meiner Frau, weil man eben treu ist. Weil es eine Regel ist. Aber wir sind ja nicht, wenn wir verheiratet sind, treu, weil es eine Regel ist, sondern weil wir lieben, oder? Und weil wir gar niemand anders wollen. Und Religiosität sagt, weil es eine Regel ist, bist du treu. Aber Jesus hat eine andere Antwort für uns. Er sagt, weißt du was, die Maxime, die kannst du halten, weißt du warum? Weil du mich liebst. Oh, ich liebe das total. Religiosität ist der Versuch Gottes, Gott durch Regeln zu beeindrucken, statt mit ihm Beziehung zu leben. Religiosität ist äußerliche Frömmigkeit ohne innerliche Veränderung. Religiosität bedeutet, das Richtige zu tun, aber aus dem falschen Herzen heraus. Religiosität ist ein Leben für Gott, ohne ein Leben mit Gott. Das ist ein bisschen frustrierend, gell? Aber weißt du, was das Geniale ist? Jesus hat die Pharisäer genau dafür konfrontiert und hat gesagt, weißt du was, wir haben so hohe Maxime, aber wenn ihr in dieses Loch fallt, in diese Religiosität fallt, dann ist das alles nichts wert. Kehrt um zu mir. Und vielleicht bist du heute hier und denkst dir so, oh man, ey, ich muss von ein paar Sachen Abstand nehmen. Ich muss ein bisschen loslassen an der einen oder anderen Stelle. Jesus baut, was Jesus baut, es gibt uns höhere Werte. Aber er weiß auch immer noch, dass wir Menschen sind, dass wir zu dieser Regelglauberei oder Religiosität eben neigen. Aber er sagt, weißt du was, deine Regeln sind nicht dein Gott, ich bin dein Gott. Ist das nicht powerful? Come on. Und ich will noch einmal reingehen in dieses, trotz der Umstände, eine innere Haltung haben. Eine höhere innere Haltung haben. Da gab es diesen Typ im Zweiten Weltkrieg oder zu der Zeit, als der Zweite Weltkrieg war, und es war ein Anhänger der Bekennenden Kirche damals. Sein Name war Dietrich Bonhoeffer. Er war Pastor. Und die Nazis haben ihn eingesperrt und haben gesagt, hey, das, was du machst, diesen Widerstand, den du leistest gegen uns, der ist nicht richtig. Und sie haben ihn in ein Konzentrationslager gesteckt, in ein Gefängnis gesteckt. Und er sollte hingerichtet werden. Und er wurde auch hingerichtet. Und er ist bekannt für diesen Satz, den er geprägt hat. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Und diese innere Haltung zu haben, die ist der Hammer, oder? Und ein Lagerarzt, der ihm kurz vor seiner Hinrichtung begegnet ist, hat gesagt, dass er, oder hat berichtet von ihm, und das ist ein O-Ton, also ein Zitat von ihm ist, ich habe selten einen Menschen so ergeben und so gewiss in den Tod gehen sehen, dass Jesus ihn liebt. Das ist so krass, oder? Ich finde es richtig heftig. Und jetzt gehen wir in den letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist super, super kurz, aber es gibt so einen Claim sozusagen bei Equipers und ich finde ihn richtig geil und der passt so gut da drauf und der heißt We dig wells, we don't build fences. Wir graben nach Brunnen, aber wir bauen keine Zäune. Und ich finde, das passt so sehr darauf, weil Religiosität baut Zäune. Es schließt Menschen aus, weil du nicht hältst, was wir da und da machen und sagen, deswegen kommst du nicht zu diesem Brunnen. Aber wenn wir diese Maxime leben, ohne in Gesetzlichkeit zu verfallen, dann ist es wie einen Brunnen zu graben. Einen Brunnen und zwar in einer Wüste. Eine Oase zu graben, wo andere Menschen dazukommen können und auch davon trinken können. Dann maximieren wir und multiplizieren wir die Liebe Gottes. Und das sind diese Brunnen, von denen man da spricht. Es ist so genial. Man, wir können Brunnen für andere Menschen sein. Und weil wir diese hohen Maxime haben, weil wir diese Werte haben, die wir leben wollen, können wir Brunnen sein, können wir das Leben selbst geben in andere Menschen hinein, durch Jesus Christus selbst. Das ist der Hammer. Und wir wollen keine Zäune bauen, wir wollen nicht die Leute abschrecken damit. Weißt du was? Ey, so oft kommen Leute und sagen, ja ey, ich finde das ja mit dem Christsein ganz cool, aber das mit dem Sex vor der Ehe finde ich irgendwie voll doof. Und sie bauen sich eigentlich selbst einen Zaun drumherum um Jesus und kommen nicht mehr zu Jesus. Und manchmal gibt es auch Christen, die sagen, ja, weißt du was, stimmt voll. Wenn du Sex vor der Ehe haben willst, dann bist du komplett raus für Jesus. Und auf einmal ist ein Zaun da, kein Brunnen mehr. Da kommt man nicht mehr zum lebendigen Wasser. Da kommst du nur noch in die Wüste und da ist nichts mehr. Geistliche Leere, transzendentale Obdachlosigkeit nennt man das auch. Ja, sorry. Aber weißt du was? Unsere erste Aufgabe ist, Menschen zu lieben. Unsere erste Aufgabe ist, so wie es Jesus getan hat, erstmal dem Kranken zu helfen, bevor wir irgendeine Regel aufschreiben, oder? Eine Maxime zu leben, aber nicht in Gesetzlichkeit zu verfallen. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir tun, wenn wir nachfolgen. Wir leben seine Werte und wir sind selbst Brunnen für andere Menschen. Ist das gut? Es ist auch in der letzten Reihe gut. Come on, ich habe zweimal Nicken gesehen, es reicht mir. Es ist dieses, sich nach seinen Maximen auszustrecken, aber nicht in Gesetzlichkeit zu verfallen, die uns zu Empfängern und Spendern seines Lebens macht. Das ist es. Und ich will beten für uns, ehrlich gesagt. Ich will dich einladen, steh doch ganz kurz mit mir auf. Und ich will beten für Menschen, die heute hier sind und die sagen, weißt du was, Ey, du hast voll recht, ich bin da irgendwie in so eine Gesetzlichkeit reingerutscht. Ich habe da irgendwie viel mehr als auf die Regeln geachtet als auf alles andere. Und das ist auch, vielleicht hast du sogar bist den richtigen Maximen hinterhergegangen, aber du hast sie irgendwie falsch angewendet mit dieser Gesetzlichkeit. Oder vielleicht sagst du, ich habe gar nichts, an das ich mich orientiere. Ich habe keine Werte, nach denen ich mich richte. Und du sagst, ey, ich brauche dieses Höhere, was Jesus uns gibt. Diese andere Sicht auf Menschsein. Auch für dich will ich so gerne beten. Und ich will es ganz easy machen. Du musst eigentlich gar nichts machen. Du musst einfach nur sagen, ja, ich strecke mich aus danach. Ich strecke mich einfach aus danach. Da will ich einfach beten jetzt in einem Moment für dich. Ich bete auch für mich, weil ich brauche es auch total. Und wenn du das bist, dann kling dich einfach ein. Dann lass uns einfach zusammen beten. Ich bete von hier vorne und du kannst einfach empfangen und dort stehen, wo du jetzt bist. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du unser Herr bist. Und dass du uns Werte gibst, nach denen wir leben dürfen, Herr. Aber dass du so genial bist und gleichzeitig uns sagst, hey, passt auf, dass du nicht in Gesetzlichkeit abrutschst. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir durch deine Kraft und durch deine Weisheit und durch deine Liebe dieses Leben leben dürfen und leben können, Herr. Und jetzt in diesem Moment will ich beten für Menschen, die das erkannt haben, vielleicht heute zum allerersten Mal an diesem Abend, Herr. Die sich ausstrecken wollen nach dir, noch mehr ausstrecken wollen nach dem, was du für uns hast, Herr Jesus. Jesus, gib uns die Kraft, gib uns deine Liebe, das zu halten, was du uns sagst, Herr. Aber Jesus, gib uns auch die Offenbarung, nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, Herr. Jesus, wir wollen, es ist keine Balance, Herr, aber wir wollen dem nachfolgen, was du uns sagst, Herr Jesus. Du bist unser Herr, du bist unser Gott. Du hast es vorgemacht, Herr, du warst perfekt. Wir sind nicht perfekt, Herr Jesus. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade dazu, Herr. Wir brauchen deine Gnade, um zu halten, was du uns gesagt hast. Und wir brauchen deine Gnade, um nicht zu fallen in das, was wir nicht tun wollen, um gesetzlich werden. Jesus, du liebst uns so sehr. Du hast uns bereit gemacht dafür, Herr. Und du sagst auch, ich gebe euch nur so viel, wie ihr tragen könnt. Und Jesus, wir können es alle tragen, was du uns gegeben hast, Herr. Jesus, ich will dich jetzt in diesem Moment bitten, dass du Herzen berührst. Auch mit diesem kryptischen Thema, Herr. Dein Heiliger Geist ist hier und er berührt jetzt in diesem Moment Menschen. Jesus, wir danken dir so sehr dafür. Wir danken dir, dass du gut bist zu uns. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit und für deine Gnade, Herr. Komm du jetzt mit deiner Gegenwart, Herr. Komm du mit deinem Heiligen Geist, Herr, und sprich in die Herzen hinein, Herr Jesus. Amen. Und ich will schließen mit einer Stelle, die steht in Matthäus 5, 1 auch, quasi in der Bergpredigt, und dort steht: Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich bist du, wenn du erkannt hast, dass du Jesus Christus brauchst, denn dann wird dir das Himmelreich geschenkt. Und ich will fragen jetzt in diesem Moment: Ist jemand hier, der erkannt hat, ich brauche Jesus Christus? Dann will ich dir ein Angebot machen, ich will mit dir beten zusammen. Wir beten mit der ganzen Kirche zusammen und du kannst mit diesem Gebet dein Leben Jesus Christus geben und auf Zeit und Ewigkeit verbunden sein mit ihm. Und wir machen das ganz einfach. Ich werde gleich von hier bis 3 zählen und wenn ich bei 3 angekommen bin, dann kannst du deinen Arm heben. Aber du wirst es nicht tun, während alle das sehen, sondern wir machen alle die Augen zu im ganzen Raum. Du hast Privatsphäre, nur ich sehe dich. Ich bin ein Zeuge vor Gott. Aber wenn du deinen Arm hebst und wir beten zusammen als ganze Kirche mit dir zusammen, du betest laut und alle anderen beten laut, dann wird dich dieses Gebet verbinden mit diesem Jesus Christus, der eine höhere Maxime für dich hat, aber der auch Gnade für dich hat, der dieses Leben für dich will, dieses große Leben, der diese Vergebung für dich hat, diese Barmherzigkeit für dich hat. Oh man, ich will es jetzt einfach tun mit euch. Come on, lass uns alle die Augen zumachen im ganzen Raum und ich will zählen. 1, Jesus Christus ist jetzt hier. 2, er kennt dich. Er weiß, wer du bist. Er hat dich gerufen bei deinem Namen. Er weiß, wie deine Vergangenheit aussieht. Er weiß, was du getan hast. Er weiß auch, was dir angetan wurde. Aber er weiß auch, wie deine Zukunft aussehen kann, wenn du sagst, ja, ich will mit dir gehen, Herr Jesus. Und 3, wenn du das jetzt bist, dann will ich dich einladen, deine Hand so hoch zu heben, dass ich sie sehen kann. Ist eine Person da, die sagt, heute Abend, heute Nachmittag will ich mein Leben Jesus Christus geben. Ich will mich entscheiden für ihn. Ich will nicht mehr alleine durchs Leben gehen, ich will mit ihm gehen. Ist jemand hier, der sagt, come on, dieser Abend soll alles verändern in meinem Leben. Ich habe noch keine Hand gesehen, vielleicht bist du hier. Vielleicht traust du dich nicht, hey, ich will dir zusprechen, ich habe diese Entscheidung auch getroffen, vor 15 Jahren. und ich bereue es kein Stück. Ich habe das Leben selbst gewonnen in Jesus Christus. Wenn du jetzt hier bist, ich gebe dir noch einen Moment Zeit, deinen Arm zu heben. Okay, ich habe niemanden gesehen. Hey Kirche, dann müssen wir beten dafür, dass mehr Menschen in die Kirche kommen, die Jesus noch nicht kennen, oder? Ist das gut? Wollen wir das tun? Komm mal, lass uns aussteigen. Ich will dich einladen, dass du von deinem Platz aus betest für Erweckung in dieser Kirche, für neue Menschen in dieser Kirche. Komm mal, lass uns beten. Streck deine Hände gerne aus. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass hier ein Haus Gottes ist, mitten in Berlin, Herr, in diesem Stadtteil. Und ich will beten dafür, dass du Menschen hier hineinfließen lässt, Herr, dass ein Strom an Erstbesuchern hier reinkommt, Herr, dass Menschen, die dich noch gar nicht kennen, Herr, dass sie hier reinkommen und dass sie frei werden, Herr, dass sie Erneuerung erleben, dass sie geheilt werden, Herr Jesus. Jesus, ich will dich bitten, dass du heilst in dieser Kirche und dass es sich herumspricht in dieser Stadt, dass wenn du krank bist, dass du zu einem Arzt kommen kannst, zu einem Gott kommen kannst, der dich wieder heilt, der dich wieder herstellt. Jesus, lass dieses Haus aufstehen, Herr. Lass es ein Licht sein in dieser Stadt. Jesus, wir beten dafür und wir wissen, dass du es tun willst und wirst. Jesus, wir glauben dir mehr als unseren Umständen und unsere innere Haltung ist, du hast schon längst gewonnen und du wirst auch diese Kirche gewinnen lassen. Come on, Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.